Herzlich willkommen beim Liberaler Politik Podcast mit Martina Behm-Steck. Und heute habe ich einen ganz großartigen Gast. Das ist nämlich Johannes Vogel, Bundestagsabgeordneter. Hallo Johannes.
Hallo Martina, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist, denn also in der liberalen Bubble zumindest bist du ja bekannt wie ein bunter Hund.
Oha.
Das ist auch kein Wunder, denn du warst 5 Jahre lang Vorsitzender der Julis. Du warst von 2009 bis 2013 schon mal im Bundestag, damals arbeitsmarktpolitischer Sprecher. Dann warst du für ein paar Jahre bei der Bundesagentur für Arbeit und bist seit 2017 wieder im Bundestag. Dieses Mal auch wieder als Sprecher für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Außerdem bist du noch Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen und Mitglied des Bundesvorstands.
Korrekt.
Oder habe ich irgendwas vergessen?
Nee, nichts. Also die Frage ist, wie relevant sind solche Ämter und Aufgaben? Aber du hast glaube ich, alle relevanten genannt.
Ja, ja, aber das heißt ja, du hast viel zu tun und mischt überall mit.
Ja, und das auch gerne. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, dieses Land braucht irgendwie eine coole, moderne, liberale Partei. Und es gibt irgendwie großen Bedarf für coole, moderne, liberale Politik. Und wenn man das so sieht, dann ist ja irgendwie das Beste, was man mit seiner Zeit machen kann, zu versuchen, es in die Richtung zu beeinflussen und dabei einen Beitrag zu leisten, oder?
Mhm. Ja, aber dieses Thema, dass wenige Personen viele Funktionen und Ämter haben. Da habe ich in letzter Zeit mit einigen Leuten in der FDP drüber gesprochen und manche sehen das auch etwas kritisch. Wie stehst du denn dazu?
Ich verstehe die Frage. Ich hänge auch gar nicht an konkreten Ämtern. Also wenn ich irgendwie das Gefühl hätte, ich kann wo nicht mehr Impulse setzen oder habe künftig, vielleicht bald, vielleicht nicht so bald, weißt du, das weißt du ja nicht, das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, du hast da nichts mehr zu bewegen, du hast deine wesentlichen Impulse gesetzt, dann finde ich, muss man aufhören. Und ich finde, man muss auch sensibel sein, wenn einem das Leute signalisieren. Das ist ja wahrscheinlich charakterlich die große Herausforderung, dass du dafür sensibel bleibst, weißt du, dass du erstens kleine Signale auch wahrnimmst. Das meine ich jetzt ganz generell. Das gilt, glaube ich, nicht nur in der Politik, das gilt generell bei Verantwortung, beruflicher Art oder sonstiger Art, dass du auch ein Umfeld kreierst, wo dir Leute das auch offen sagen können, weißt du? Also die halt offen mal was Kritisches sagen können, auch bei fundamentalen Fragen. Das ist, glaube ich, schon alles zentral. Mich haben nie in der Politik so diese krass strukturierten Antworten auf diese Fragen überzeugt, weißt du? Also so Parteien, die gesagt haben, brauchen generell eine Trennung von Parlamentsmandaten und Parteifunktionen. Das darf niemals nie, weißt du? Dann ganz oft habe ich erlebt, dass dann im zweiten Schritt dann doch wieder das dann aufgeweicht wurde oder Sonderregelungen oder. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also ich glaube, es kommt auf den Einzelfall an, aber wir müssen natürlich eine Kultur kreieren, insbesondere in der FDP, die natürlich versucht, die Breite und Vielfalt der Persönlichkeiten, die wir haben, auch in Verantwortung zu lassen, weil in Verantwortung kann man sich profilieren, in Verantwortung kann man wachsen, in Verantwortung kann man was zeigen. Und das sind so ein bisschen, so finde ich, die beiden Pole der Debatte. Also wenn ich bin offen, wenn du findest, ich mache eine der Aufgaben nicht gut genug, dann sag mir offen.
Nein.
Gerne jetzt hier.
Nee, ich bin ja, erstens bin ich
absolut
nicht
kritikfähig.
Ich bin nicht aus deinem Landesverband und ich bin außerdem der Auffassung, dass man von dir noch viel, viel, viel zu wenig sieht. Also, weil also in der FDP, das ist ja auch die Kritik, die immer geäußert wird, ist, dass man eigentlich nur 2 bis 3 Leute eigentlich immer überall sieht, die so die Talkshows touren. Und bei dir ist es ja so, von dir liest man öfter mal was, dass du schreibst ja viele Gastbeiträge und du bist auch auf Instagram, hast du verschiedene Live-Geschichten gemacht und bist auf Podien zu sehen. Also bei dir stört mich das irgendwie nicht. Also
von daher. Okay, solange es genug Leute gibt, die das sagen, mache ich offenbar was richtig und sonst sollte ich drüber nachdenken, wenn es irgendwann mal nicht mehr so ist. Das habe ich aber vor.
Ja, genau. Und wo wir dich aber vermisst haben, also ich selber war auch nicht da, weil ich nicht delegiert kandidiert bin, aber beim Bundesparteitag der FDP warst du jetzt ja leider nicht.
Nee, da war ich komplett raus, ja.
Weil du leider dich mit dem Coronavirus infiziert hattest.
Ja, 2020 ist das ja irgendwie so ein Jahr, wo die Einschläge da immer mal wieder näher kommen, ne? Und insofern, also ich habe immer damit gerechnet, ich war immer sehr vorsichtig und habe mich an die Regeln gehalten. Erstens, weil ich es richtig finde, sich an die Regeln zu halten, und zweitens, weil ich auch finde, als Politiker hast du eine ganz besondere Verantwortung da. Aber ich wusste immer, gleichzeitig habe ich natürlich einen Job, der einfach eine totale Kontaktmasse ist, weißt du, eine Kontaktmultiplikation. Also mir war immer klar, ich bin irgendwie Infektionsrisikogruppe, weil sich natürlich die Infektion bei aller Vorsicht mit so den potenziellen Kontakten, die du hast, immer multipliziert. Aber dann ist es passiert, ausgerechnet so, wie ich es nicht gedacht habe, nämlich ich habe mich tatsächlich im privaten Umfeld angesteckt. Also meine Frau hat es zuerst bekommen und da habe ich mich dann infiziert, aber 2020 hat dann zugeschlagen und es hat mich erwischt. Gott sei Dank ist es bei Katrin ohne gefährliche Komplikationen verlaufen und bei mir auch. Und wir haben auch Gott sei Dank nach allem, was wir wissen, niemand weiteres angesteckt. Also sie hat R-Faktor 1, ich habe R-Faktor 0. Das kann man zwar, da kann niemand was führen, das kannst du nicht 100% in der Hand haben, aber es freut einen trotzdem, wenn, weißt du, das ist irgendwie eine gute Nachricht. Und ja, und ich bin jetzt auch wieder im Dienst und es sieht, wie gesagt, es gab nicht nur keine gefährlichen Komplikationen, sondern es sieht auch so aus, als gäbe es keine Folgeschäden und ich habe auch sogar das Laufen so langsam wieder angefangen und das geht auch leidlich, auch wenn ich ein bisschen Kondition verloren habe. Also toi, 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 man muss sagen, wir haben in Summe echt Glück gehabt.
Ja, das ist gut zu hören. Wie war denn das für dich, diesen Parteitag zu verpassen? Also wenn man schon so lange dabei ist wie du, das war wahrscheinlich der erste, den du verpasst hast, oder?
Ja, und ich habe ihn auch wirklich, total, also ich habe bei vielen Jahren, letzten Parteitag habe ich immer mitgemacht. Und natürlich ist das ja wie so ein großes Klassentreffen, weißt du? Also da ist einfach ein wichtiges politisches Event, aber du triffst natürlich auch ganz viele Leute, die du über die Jahre mal kennengelernt hast und die dir irgendwas bedeuten, wo du dich freust, sie zu sehen. Und das war natürlich jetzt mit diesen Corona-Bedingungen wahrscheinlich, ich habe es ja nur aus der Distanz verfolgt, schwieriger, aber trotzdem hatte ich mich drauf gefreut. Aber das war dann halt schon einige Tage vorher klar, ich bin da komplett raus. Und meine Symptomhöchstphase war auch wirklich genau über den Parteitag. Also ich hatte da echt ein paar Tage ordentlich Fieber und habe den auch wirklich mehr so, also ich habe mich dann auch wirklich gesagt, okay, du bist jetzt raus, du kümmerst dich jetzt mal. Natürlich habe ich es ein bisschen geguckt im Fernsehen, aber wie das so ist, wie man so mit Fieber Sachen guckt. Na, weißt
im Delirium.
Du? Genau. Und habe mir dann auch gesagt, du wirst jetzt erstmal gesund und Parteitag ist für mich abgehakt. Und mit dieser Phase jetzt der Parteientwicklung habe ich einfach mal nichts zu tun. Die Demut muss man dann auch mal haben.
Ja, du bist ja der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker in der FDP. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, weil das ja nun nicht unbedingt das ist, was man normalerweise mit liberaler Politik verbindet, leider, muss ich sagen.
Ja, und das ist schon die Antwort. Das wollte ich nämlich ändern.
Okay.
Ich bin, vielleicht kann ich es ganz grundsätzlich erstmal sagen, ich bin nicht der Meinung, dass man, also ich mag nicht Fachidiot sein, weißt du? Also ich bin einfach breit interessiert, mich interessiert China, das Auseinandersetzung mit China, genauso wie ganz viele andere Themen. Bei den Julis war das Thema meiner Generation, FDP wieder zur Bürgerrechtspartei zu machen. Also ich interessiere mich bei weitem nicht nur für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, aber auch jetzt nicht. Und durch diesen Generalsekretär in NRW darf ich mich ja auch zu allen Themen äußern. Da ist man ja per Definition im Generalist. Das ist schön. Aber ich finde halt, es muss ein Thema geben, wo du halt fachpolitisch auch echt jede Grundierung, jede Tiefenbohrung durchhältst. Das tut einem auch gut als Politiker, finde ich, und als Politikerin, wenn du das kannst und dich wo vertiefst. Und deswegen macht das schon Sinn im Bundestag, wie das so organisiert ist. Und für mich war dann schon 2009, als ich das erste Mal im Bundestag war und mal lernen durfte, wie dieses Parlament funktioniert, der Parlamentarismus funktioniert und auch lernen durfte, wie die FDP vor die Wand gefahren wird und was man daraus lernen kann. Aber damals schon habe ich gesagt, ich würde gerne Sozialpolitik machen. Weil ich habe als Juli-Vorsitzender immer schon meine Kritik an Guido Westerwelle, der damals FDP-Vorsitzender war, die FDP muss einen ganzheitlich liberalen Anspruch haben. Es gibt keine nicht, also es gibt, wir dürfen nicht auf wenige Themen uns reduzieren. Und insbesondere war ein Thema, was mir fehlt und was uns fehlte, war die Sozialpolitik. Neben ein, zwei anderen Fragen, Bürgerrechte habe ich eben schon gesagt. So, und als ich an den Bundestag kam, fand ich, war es irgendwie das Natürlichste auf der Welt zu sagen, ja gut, wenn du das findest, dann hilft er jetzt auch mit, weißt du, dann geh in die Sozialpolitik, dann habe eben nicht den Anspruch als FDPler in den Wirtschaftsausschuss zu wollen oder so, sondern dann mach bewusst Sozialpolitik und das habe ich gemacht und super gerne, weil ich neben allen strategischen Überlegungen für die Partei finde, also Liberalismus, der doch im Kern die Vorstellung hat, jeder und jedem die faire Chance zu geben, den eigenen Traum zu leben. So würde ich es formulieren, so formuliere ich es immer in meinen Worten. Der muss doch die reale Gesellschaft anschauen. Also weißt du, nicht irgendwo auf der grünen Wiese oder auf dem weißen Blatt Papier oder theoretisch Chancen zu geben, sondern die reale Gesellschaft. Und in der realen Gesellschaft sind natürlich ganz viele soziale Bedingungen, soziale Herausforderungen. Wir könnten über Chancengerechtigkeit reden, könnten über Organisationen oder Sozialstaats reden. Und zu all den Themen haben wir als Liberale doch eine Haltung und eine Auffassung. Und deswegen arbeite ich gerne in dem Thema.
Aber hast du denn das Gefühl gehabt, dass du auch innerhalb der Partei und auch schon bevor du im Bundestag warst, mit diesen Themen angekommen bist? Also, dass die Partei dafür auch eine Resonanz hat? Oder hast du da eher so allgemeine FDP-Geschichten eher gemacht?
Meinst du innerhalb der Partei oder außerhalb der Partei?
Ja, also hauptsächlich... Ja, hauptsächlich innerhalb der Partei. Also, weil ich habe das Gefühl, dass man mit so Themen wie Care-Arbeit oder Pflege oder so, dass das einfach auch nicht so richtig ankommt und dass man vielleicht auch in so eine Schublade gesteckt wird und dann alle sagen, ach nee, machen wir doch lieber Digitalisierung, so ungefähr.
Also ich habe das damals schon so empfunden, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich mich auf die Sozialpolitik als fachpolitische Fundierung irgendwie damals dann ausgewählt habe. Dass das schon irgendwie, also als Juli-Vorsitzender bist du ja irgendwie so ein bisschen damals so Edelneuling, weißt du? Einerseits bist du Neuling und musst dich so ein bisschen hinten anstellen in der Fraktion, wenn es um die Verteilung geht, aber irgendwie, du bist auf Bundesebene schon präsent, auch wenn das vorher alles Ehrenamt war und du hast irgendwie, also du verstehst, ich hatte schon die Chance und das Privileg, mir wahrscheinlich meinen Ausschuss aussuchen zu können und meine Fachpolitik. Und ich glaube schon, dass das irgendwie, also ich hatte schon den Eindruck, dass das wahrgenommen wurde, jetzt macht der Sozialpolitik, ungewöhnlich. Aber ich habe es dann eben begründet, so wie ich ja vorher als Juli-Vorsitzender schon auf die Partei geblickt hatte. Und insofern war das irgendwie, war das glaube ich dann organisch und die Leute haben es nachvollzogen. Und seitdem versuche ich, da, wo es vielleicht noch notwendig ist, die Themen für uns auch zu Center-Court-Themen zu machen und die Partei dafür zu interessieren. Und mein Gefühl ist, ich treffe da auf viel positive Resonanz. Also ich treffe, ne, also ich war gerade noch gestern bei einer Veranstaltung in Brandenburg und über Arbeitsmarktpolitik geredet und. Also das Interesse ist dafür ja da. Du nimmst es wahr, wie du richtig gesagt hast, andere auch. Also offenbar gelingt's. Natürlich versuche ich auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass es stärker gelingt, das zu mindestens so wichtigen Themen wie andere Themen zu machen der Partei. Außerhalb der Partei ist natürlich ist natürlich oft das typische Klischee. Wie oft habe ich den Satz gehört, du bist ja ein netter Kerl, aber was bist du denn bei der FDP oder Sozialpolitik? Die FDP macht Sozialpolitik. Aber das ist ja der beste, also anders, das kenne ich, aber dann mache ich aus der Kiste, drehe ich den Spieß um und sage, ja, interessant, das sagt eine Menge über deine oder ihre, je nachdem, mit wem ich da gerade rede, gedanklichen Schubladen aus und lass mal drüber reden. Und wenn du dann mit Werbe und mit Begeisterung und mit Herzblut liberale Sozialpolitik machst, dann kannst du da, glaube ich, umso mehr vielleicht zum Nachdenken anregen, weil die Leute denken ja, also mein Gefühl ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Leute von einem Gespräch weggehen und du hast ihre Schubladen, ihre Gewissheiten vielleicht ein ganz klein bisschen geschüttelt und sie dazu gebracht, sie zu hinterfragen. Das ist ja oft der stärkere Impuls als anderes, oder? Also zumindest habe ich die Hoffnung.
Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man das hinkriegt. Wobei als Juli...
Gelingt natürlich nicht immer, ist ja klar.
Ja, klar. Wobei ja. Die Julis, die spielen ja dieses Thema Aufstiegschancen jetzt gerade ganz stark. Und also mit dem
Thema...
Ja, das finde ich auch sehr gut. Also mit dem Thema Bildung kann man auch immer gut landen. Aber dass dieses Thema Bildung zum Beispiel auch noch ganz stark verknüpft ist, auch mit der Sozialpolitik oder eigentlich noch viel stärker mit der Sozialpolitik verknüpft werden sollte. Ich glaube, das haben viele eben nicht ganz so auf dem Schirm. Na, weil also ja. Es reicht ja nicht, irgendwie ein tolles Bildungssystem hinzustellen und dann allen zu sagen, ja, jetzt macht mal, jetzt habt ihr ja gleiche Chancen. Sondern es ist ja für viele Leute, die eben aus nicht so privilegierten, gut ausgestatteten Haushalten kommen, ist das auch ein unglaublicher Kraftaufwand, sich dann in diesem Bildungssystem zu bewegen. Und dass man da irgendwie noch mal ein bisschen nachhelfen muss, vielleicht mit der Sozialpolitik. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz durchgedrungen irgendwie.
Ja, aber auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, also du, das wirst du wissen, dass für mich ist das Thema Aufstiegsversprechen, Aufstiegschancen, ist, finde ich, ein absolutes liberales Kernthema. Und ich finde sozusagen, das ist mir ein mir persönlich ein Herzensthema. Und ich glaube, es ist auch ein strategisches Kernthema für die Partei. Und ich habe das Anfang des Jahres auch mal vor Drei König sozusagen in die Debatte geworfen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Impuls, ich freue mich sehr, dass diese Impulse so aufgenommen werden. Die Julis haben das komplett aufgegriffen. Wir haben mehrere Gelegenheiten jetzt in den letzten Monaten gehabt, das stärker auch auf der Bühne der Bundespartei in den Mittelpunkt zu rücken. Drei König hatte es dann damals zum Beispiel Christian Lindner als Parteivorsitzender aufgegriffen. Ich kam eben von einer Buchvorstellung, wo Kollegen wie Frank Schäffler und andere ein Buch zum Thema Aufstieg gemacht haben. Ich habe dann auch einen Beitrag beigesteuert, weil sie es gerne wollten. Also du siehst das, wie soll ich das formulieren, die ganze Breite der Partei das Thema aufnimmt. Und das finde ich gut. Das zeigt eine Chance, dass ich bei dir bin in der Sache, dass wir das natürlich wirklich auch durch das ganze Leben denken müssen. Also wir fangen an von dem desaströsen Chancenabhängigkeit unseres Bildungssystems, von der Kita über das Schulsystem, über die Frage, müssen wir uns nicht als Liberaler dann natürlich auch ganz klar dazu bekennen, dass wir in manchen Gebieten, oft kann man die regional eingrenzen, soziale Brennpunkte nennen manche das, dann besonders viel investieren müssen. Ich weiß nicht, ob wir das mitkriegen, in NRW machen wir da jetzt so Talentschulen. Mhm. Da gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ja Moment, die FDP übernimmt die Regierung und jetzt kriegen die nicht die Schulen irgendwie in den Einfamilienhausgebieten mehr Geld, sondern erst die im Dortmunder Norden. Ja, genau, weil es um Aufstiegschancen geht. Und weißt du, das müssen wir natürlich breiter denken. Wenn du das breit denkst, kommt dann irgendwann, finde ich, auch, das unterscheidet uns ja von der politischen Linken, eben bei weitem nicht nur, aber auch die Frage von materiellem Aufstieg, wer kann sich Eigentum aufbauen, weißt du, dazu. Aber es gibt ja auch noch weitere Fragen. Ich finde, du musst es noch eins weiterdenken zu der Frage von Alltagsdiskriminierung. Wie viele Menschen werden nicht zu Jobinterviews eingeladen oder nicht zur Wohnungsbesichtigung, weil dem oder derjenigen, der die Einladung ausspricht, die Hautfarbe auf dem Passbild nicht passt oder der Name nicht vermeintlich deutsch genug klingt, Klammer auf, ganz veraltetes Vorstellung von Nationalität, Klammer zu, mhm. ne, bis hin zu den ganzen Mindset-Fragen, wie ich das nennen würde. Also, dass zwar formell ganz viel erreicht wurde, aber trotzdem, weil es zu wenig Role Models gibt. Ne? Du kennst den berühmten Satz, you can be what you see oder you can't be what you can't see. Dass dann Leute sich Dinge nicht zutrauen. Wir hatten gerade eine frische OECD-Untersuchung, wo deutlich neben ganz vielen anderen Dingen, wo leider mal wieder rauskam, Deutschland ist besonders pfadabhängig beim Bildungssystem, also welchen Bildungshintergrund haben deine Eltern oder welchen Einkommenshintergrund hat dein Elternhaus. Aber da kam zum Beispiel auch raus, dass die Mehrzahl derjenigen, die Abitur machen, also das heißt ja Hochschulreife, die aber selber aus einem nicht akademischen Hintergrund kommen, also wo es in der Familie kein Vorbild gibt, die es schon mal an der Uni war, dass die dann sagen, sie fühlen sich eigentlich fürs Studium nicht vorbereitet. Ich meine, was sagt das denn aus über unser Bildungssystem, über unser Mindset? Die haben die Hochschulreife und unsere Gesellschaft vermittelt denen trotzdem das Gefühl, die sind für die Uni nicht vorbereitet. Also das zeigt, dass da auch ganz viel psychologische Dimension dabei ist. Und so breit müssen wir das diskutieren. Und so breit würde ich liberale Sozialpolitik auch diskutieren. Noch nicht mal gesprochen über, wie chancenorientiert, unbürokratisch und würdewahrend ist eigentlich unsere Grundsicherung, ginge das nicht besser und. Also weißt du, mein Verständnis von Sozialpolitik ist breit. Das wollte ich eigentlich mit dieser sehr viel zu langen Antwort so kurz sagen.
Okay. Ja. Also zu dem Thema Bildung und Aufstiegschancen. Also ich habe neulich einen ganz tollen Podcast gehört mit Katja Urbatsch.
Die kenne ich sehr gut.
Die hat Arbeiterkind e.V. gegründet. Das ist ein Verein, der kümmert sich um Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren gehen. Und also es war wahnsinnig spannend, was sie da alles erzählt hat. Und sie meinte, also eine ihrer ersten Mentees, also eine junge Frau, um die sie sich gekümmert hat, die war in einer Pflegefamilie groß geworden und die wollte studieren. Und das war dann schon unglaublich schwierig, weil die eben nicht von ihren Eltern irgendwie finanzielle Unterstützung hatte, um zum Beispiel eine Kaution zu bezahlen für ihre Studentenwohnheimsbude und so weiter. Also es scheitert dann an so Sachen, die
gar nicht gedacht wird.
Genau, wo man irgendwie so gar nicht drauf kommt. Und dann, wo sie auch ganz viel drüber gesprochen hat, war dieser Habitus, ne? den man haben
Codes, muss, kulturelle Codes.
Genau, um an der Uni irgendwie bestehen zu können. Und natürlich dann auch dieses Ding, dass wenn du nicht aus einer Familie kommst, wo alle studiert haben, dann sagen alle auch, ja, in den Semesterferien, auch 3 Monate, da wird an der Uni ja gar nichts gemacht und so. Also da gibt es dann irgendwie so Vorurteile über die faulen Studenten. Man kann sich nicht so richtig vorstellen, was eigentlich an der Uni gemacht wird und was man, wenn man, keine Ahnung, Germanistik studiert hat, dann später als Beruf machen kann. Und da ist einfach wahnsinnig viel zu tun in der Hinsicht. Und habt ihr da als Fraktion, als Partei, habt ihr da irgendwelche Ideen, wie man Menschen unterstützen kann, eben diese Pfadabhängigkeit zu durchbrechen?
Also erstmal, ich finde, man muss einen kurzen Disclaimer machen, weil es manchmal bei diesem Thema wer geht an die Uni, finde ich, 2 Missverständnisse gibt. Erstens, einen, den hörst du oft bei der FDP, aber ich finde zu Recht, dass man ihn oft hört. Ich finde nicht, man ist nur ein echter Mensch, wenn man es an die Uni geschafft hat. Und also, weißt du, diese Frage von Gleichwertigkeit, von, also auch in der gesellschaftlichen Wertschätzung, der Gleichwertigkeit von akademischer und dualer Ausbildung, die ist, glaube ich, schon wichtig, weil das in Deutschland, das weiß ich als Arbeitsmarktpolitiker, kann ich auch sagen, wirklich eine Stärke ist, dass wir das haben. Das gesagt und was Zweites gesagt, das finde ich, der Liberalismus ja gerade ist, also sozusagen große Stärke und große Herausforderung für den Liberalismus zugleich ist ja, dass wir ja eigentlich die wunderbare Vielfalt der Wege zum Glück, weißt du, der Lebensträume wertschätzen müssen. Das ist doch, finde ich, die große Unterscheidung auch, weißt du, die politische Linke, die ist skeptisch, wenn es dann darum geht, wenn Leute sich auch materiell was aufbauen wollen, und die politischen Konservativen sind skeptisch, wenn es um bunte, schräge, ungewöhnliche Lebensträume geht, weißt du? Also das, ich finde, wir müssen schon sagen, es ist auch völlig okay, wenn Hauptsache jeder hat die Chance, seinen oder ihren Weg im Leben zu finden, dann ist völlig okay, wenn dazu nicht materieller Aufstieg gehört oder auch gar nicht vielleicht eine große akademische Karriere zu wollen. Das gesagt, ist aber natürlich, gehört genauso dazu, aber dass die es wollen, vielleicht nur deshalb nicht einen akademischen Weg gehen, weil das Bildungssystem katastrophal unfair ist oder weil ihnen Role Models fehlen, das ist ein Skandal. So, und da müssen wir ran. Und ich finde Arbeiterkind ganz großartig. Ich kenne Katja seit vielen Jahren und was sie und ihr Team da machen. Ich bin auch seit vielen Jahren Förderer, weil ich es wirklich großartig finde, weil die genau an diese psychologische Seite rangehen. Weißt du, also die Mentee-Netzwerke und Mentoren-Netzwerke, die organisieren, die greifen genau da an, worüber wir eben gesprochen haben, dass es jemanden gibt, der den Weg schon gegangen ist. Dass es jemanden gibt, der dir erklärt, dass was die Dinge sind, auf die du achten musst, auch wenn es vielleicht gar nicht formelle Dinge sind oder auf den ersten Blick wichtige Dinge sind, sondern die kleinen Dinge wie kulturelle Codes. Dass es jemanden gibt, wo du dich nicht schämst, zu fragen. Weißt du? Also, wo du dich nicht schämst, weil du etwas nicht weißt, überhaupt nicht die Frage zu stellen. Das ist so wichtig für das echte Zutrauen, also sozusagen für die Fairness in der echten Gesellschaft. Das meine ich so, das ist so ein typisches Beispiel für diese Unterscheidung zwischen auf dem Papier und Theorie und dann so in der echten Gesellschaft, als soziales Wesen. Da ist, finde ich, sowas wie Arbeiterkind großartig. Deshalb finde ich einfach, erste Antwort wäre, solche Institutionen, insbesondere Arbeiterkind, fördern, massiv fördern, tue ich deshalb aus tiefer Überzeugung. Und zweitens, ohne jetzt solche sich selbst organisierenden Vereine, die ja auch Unterstützung kriegen, finanzielle Mittel etc. auch vom Staat, ohne die verdrängen zu wollen, glaube ich, solche Strukturen kann auch natürlich und muss auch der Staat aufbauen. Also in NRW gibt es zum Beispiel, das ist im Ruhrgebiet das Modell von Talentscouts. Die funktionieren sehr ähnlich. Aber das sind im öffentlichen Auftrag agieren, also im Auftrag des Staates. Stuart Yilmaz ist zum Beispiel jemand, den ich gut kenne, der hat sehr viel gemacht für ein Projekt in der Dortmunder Nordstadt, wo wir jetzt auch neue Mitglieder gewonnen haben. Einer davon war gerade hier als Praktikant bei mir im Bundestag, deswegen kenne ich Stuarts Arbeit so gut und die ist ganz, ganz großartig. Und sowas zum Beispiel auszurollen, ist nach meiner Überzeugung notwendig. Dazu kann ich jetzt, darüber diskutieren wir gerade in NRW und ich will die Ankündigung nicht jetzt hier droppen. aber ein Thema, wo man zum Beispiel drüber nachdenken könnte, lass es mal so formulieren. Mhm. Also flächendeckend anzubieten, ne? Solche Dinge. Über solche Dinge, finde ich, müssen wir nachdenken. Und das sind dann ganz konkrete Hebel, die wir ziehen können.
Ja, also ich habe in der FDP immer das Ding so ein bisschen, wenn ich mit Leuten über Bildungspolitik spreche, dann wollen immer alle möglichst ein dreigliedriges Schulsystem haben, so wie es früher war. Und dann erzählen sie von früher, wie ihre Schulzeit früher war. Und dass man ja das Gymnasium braucht und die Realschule und die Hauptschule. Und wenn man sich dann aber mal anguckt, was die Bildungsforschung jetzt sagt, ne? Also ihr habt ja da in Osnabrück, habt ihr den Aladin Elmar Falani, der also ja, ganz großartige, auch super lesbare Bücher schreibt darüber. Mhm. Und eines der Erkenntnisse ist, dass möglichst lange gemeinsam zu lernen eben die Chancengleichheit befördert und eben nicht in dem Sinne, dass alles eingeebnet wird und die ganz begabten, superschlauen Leute dann irgendwie weniger tolle Noten haben und weniger lernen, sondern im Gegenteil, dass alle anderen irgendwie mit hochgezogen werden. Und mit solchen Erkenntnissen, finde ich, ist es sehr, sehr schwer, an der Basis irgendwie zu landen und da irgendwie zu sagen, wenn wir die Partei der Chancengerechtigkeit sein wollen und der Aufstiegschancen, dann müssen wir auch die Erkenntnisse, die die Bildungsforscher haben, auch in unsere Politik übersetzen. Und da sehe ich immer noch eine große Hürde.
Ja, also ich finde du hast so schön eingeleitet mit, wir erzählen davon, wie es früher war. Das ist natürlich genau der Ansatz, den Liberale nicht machen sollten. Also per se war es früher besser, klingt mir nach einem sehr konservativen Ansatz. Wir sollten uns die Frage stellen, wie es noch besser werden kann, auch wenn vieles sicherlich immer schon gut ist in einem so entwickelten Land, wie wir heute, in dem wir leben. Aber ja, ich bin bei dir. Ich will an einer Stelle so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich habe nie Schulpolitik gemacht, weil ich war nie Landespolitiker im Sinne von Parlamentarier, weißt du? Also ich habe nie im Landtag. Und meine Beobachtung der Schule, also ich mach es für Hebel wie die Talentschulen, da habe ich was mit zu tun und ist mir auch wichtig, weil das habe ich ins Wahlprogramm gebracht, der FDP mit anderen zusammen und dann mit in den Koalitionsvertrag verhandelt und deswegen ist mir wichtig, dass das passiert, aber ich mache nicht seit super vielen Jahren jetzt in den Details Schulpolitik. Und das gesagt, beobachte ich Schulpolitik so ein bisschen von außen. Und mein Gefühl ist, dass die Bildungspolitiker gefühlt, seitdem ich Politik verfolge und sei es nur, ich lese Zeitung, weißt du, als interessierter Jugendlicher, über diese Schulstrukturfrage, also Dreigliedrigkeit versus Gesamtschule, sich seit Jahren die Köpfe einhauen. Ich habe das Gefühl, die beschäftigen sich eigentlich mit nichts anderem und alle 5 bis 10 Jahre im Regierungswechsel geht das Pendel hin und her.
Ja, genau.
Und das gesagt, habe ich das Gefühl, das hat uns jetzt in den letzten 20, 30 Jahren auch nicht so mega vorangebracht in dem Schritt nach vorne bei Chancengerechtigkeit, weil so wie ich die ganzen Studien lese und ich lese viele, darüber vielleicht so ein Stück weit vernachlässigt wurde, dass die Bildungsforscher sagen, es gibt ein paar andere Fragen, die sind noch wichtiger, nämlich die frühere Förderung bei der Elementarpädagogik, überhaupt die individuelle Förderung der Talente, das Durchbrechen der Schubladen in den Köpfen der Lehrer, die Empfehlungen aussprechen und so weiter und so fort, weißt du? Und deswegen würde ich jetzt haben wir vor ein paar Jahren in der FDP durchgefochten, dass sie sich öffnet weg von dem Dogma der Dreigliedrigkeit, weißt du? Weil wir lassen, das soll jetzt einfach vor Ort entschieden werden. Vor vielen, vielen Jahren war es eine heiße Debatte in der FDP-NRW. Also da war ich noch nur einfacher Delegierter auf Landesebene, aber die habe ich mitverfolgt. Weil wir haben vor Ort längst in der Region so unterschiedliche Modelle, weißt du? Mal Gesamtschule, mal Sekundarschule, also praktisch eine Zweigliedrigkeit, mal noch eine Dreigliedrigkeit, wo sie funktioniert. Und in vielen Regionen beides nebeneinander her. Und dass die FDP sich dem öffnet, das hielt ich für absolut notwendig. Auf der anderen Seite gab es den Versuch, so einen Schulkonsens einzurichten, dass jetzt auch sozusagen die linke Seite des politischen Spektrums nicht auf zwanghaft überall das Gymnasium abschaffen muss und nur Gesamtschulen sind der Weg. Und ich habe das Gefühl, seitdem wir das erreicht haben, so lass so ein bisschen die Vielfalt durch die Kommunalpolitiker organisieren. Und auf der Landesebene kümmern wir uns jetzt mehr darum, dass endlich mehr Milliarden in die Elementarpädagogik fließen, in die Kitas, machen sowas wie Talentschulen, für die sich alle Schulformen bewerben können übrigens. Und mal sind es Gymnasien, mal sind es Gesamtschulen, ne, die da gefördert werden. Also dann habe ich das Gefühl, kommen wir irgendwie mehr voran. Deswegen würde ich jetzt ungern die 185. Schulstrukturdebatte führen, sondern mehr sagen, lass das doch vielleicht kommunal vor Ort entscheiden, Beide Glaubenskrieger, beide Seiten packen die Werkzeuge ein. Wir evaluieren, da können wir, glaube ich, noch besser werden in Deutschland. Da sind Schweden und so ja viel besser, weißt du, Evaluation. Welche Schule ist vor Ort wirklich erfolgreich? Und dann setzt sich ja das Erfolgreiche durch. Und wir kümmern uns jetzt mal prioritär um die von den Bildungsforschern noch zentraler benannten Fragen. Ja. Das wäre so ein, da ist so ein Schuss Pragmatismus für das Ziel Chancengerechtigkeit, weil ich habe das Gefühl, dieser Glaubenskrieg hat eben auch 30 Jahre dieses Land gelähmt. Ja. Aber vielleicht siehst du es anders.
Nee, das finde ich schon auch, dass man jetzt einfach mal gucken sollte, dass man also die anderen Stellschrauben durchaus jetzt auch erstmal bedienen kann. Weil da ist
eine Menge zu tun.
Ja, genau. Und dass man irgendwie bei den anderen Sachen jetzt vielleicht erstmal das Kriegsbeil begräbt, das ist vielleicht auch ganz clever. Ja, eigentlich wollten wir aber auch noch sprechen über das Thema Gründen und Selbstständigkeit. Also, weil ich habe beobachtet, dass du dich jetzt während der Corona-Krise auch sehr für Solo-Selbstständige eingesetzt hast. Was ist dir denn an dem Thema wichtig und was denkst du, welche Maßnahmen fehlen jetzt während der Corona-Krise für die Solo-Selbstständigen?
Also vielleicht erstmal, warum ist mir das Thema wichtig? Weil ich halt wirklich, und das hat ein bisschen mit dem Thema auch zu tun, über das wir eben gesprochen haben, Chancen, Aufstiegschancen, wie viel Chancengerechtigkeit haben wir in Deutschland? Mein Traum ist halt, und ich finde, der liberale Traum ist ja eigentlich doch eine Gesellschaft, wo wirklich jede und jeder Pilot des eigenen Lebens ist und Pilotin. Und dazu gehört dann, wenn ich das jetzt übertrage auf einen anderen Bereich, in dem ich tätig sein darf, Arbeitsmarktpolitik, gehört doch den großartigen Wandel der Arbeitswelt, weißt du, der oft so unter der Überschrift New Work beschrieben wird, der, finde ich, vor allem ein großartiges Mehr an Selbstbestimmung ist. Selbstbestimmung in der Anstellung, das sind so Debatten von Homeoffice und Freiheit, wann du arbeitest und von wo du arbeitest und so. Aber ja auch bei der ganz grundlegenden Wahl, was ist es eigentlich, was du als deinen Job begreifst, deine Passion, deine berufliche Tätigkeit? Und da schaue ich auf eine Realität, widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, aber schaue ich auf eine Realität, wo die Biografien ganz wunderbar vielfältiger werden. Wo wir auch sowas haben, was ich Zickzack-Lebensläufe nenne, die zum Beispiel zwischen Anstellung und Selbstständigkeit vielleicht auch mal hin und zurück wechseln und dann mal gründen wollen und dann wieder, weißt du, und dann finde ich, ein Mehr an Optionen und ein Mehr an Vielfältigkeit ist ja ein Mehr an Freiheit, so wie ich es empfinde. Und deswegen finde ich, ist es wesentliche Aufgabe von Arbeitsmarktpolitik, etwas zu durchbrechen, was genau diesem Prozess Steine in den Weg legt. Und das nenne ich die Norm der Anstellung. Ich erlebe hier im politischen Berlin, im Deutschen Bundestag, eine Debatte von ganz vielen anderen Kräften und Akteuren, die in Wahrheit immer noch, und das spürst du im Kopf, eine Norm haben. Der echte Mensch ist nur der Vollzeit angestellt, sozialversicherungspflichtig, nicht Zeitarbeit. Weißt du? Und alles andere ist in der wissenschaftlichen Definition schnell atypisch und dann wird in der politischen Debatte ganz schnell prekär draus und die muss man irgendwie vor sich selbst beschützen und das muss man irgendwie, das muss man normieren. Und das führt zu Politik. Also ich kann das in der Politik beweisen, dass an ganz vielen Ecken und Enden Zickzack-Lebensläufe, die wechseln wollen und Selbstständige, die vielleicht das dauerhaft sein wollen oder auf Zeit, ganz egal, dass die, es kommt dann oft noch zusammen, überhaupt ein kritisches Unternehmerbild oder Bild von Unternehmertum, dass die Steine in den Weg gelegt bekommen, dass die wie Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt werden, so vom nenne ich das immer, dass bei der Krankenversicherung, wo die höhere Beiträge zahlen als identisch verdienende Angestellte, bei einer total bürokratisch aus der Zeit gefallenen Statusfeststellungsverfahren und, ich könnte weitere Beispiele nennen. Und wie unterm Brennglas, finde ich, hat sich das jetzt auch in der Corona-Krise gezeigt. Und deswegen macht mich das so wütend. Weil ich finde, in Krisen zeigt sich ja ein Stück weit immer auch der Charakter. Weißt du, dann ist alles mehr unter Druck und dann bricht was ab. Und das eben hat sich auch wieder gezeigt, weil die Bundesregierung hat ändert die Regeln der Kurzarbeit, damit die Angestellten nicht ins Jobcenter fallen. Kann man machen. Will ich jetzt, weißt du, kann man darüber diskutieren, dafür oder dagegen, aber legitimes Anliegen. Die Bundesregierung legt ein 50-Milliarden-Programm auf für alle Unternehmen. Die einzigen, die außen vor bleiben, sind Selbstständige ohne Angestellte, Freelancer. Also ne, diejenigen, die einen Weg gehen, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen. Dem wird aktiv wird verhindert, dass sie an diesen von diesen Rettungspaketen partizipieren. Ihnen werden völlig unrealistische, also ihnen wird erstens gesagt, ja, geht doch aufs Jobcenter, was man bei den Angestellten unbedingt vermeiden will. Dafür verändert man sogar die Regel, sagt man, ja, bei den Selbstständigen, ja, ihr könnt ja aufs Jobcenter gehen. Dann sagt man, ja, dafür verändern wir aber die Vermögens, die wird nicht geprüft. Und dann werden Regeln aufgestellt, die überhaupt nicht zur Lebensrealität von Selbstständigen in ihrer Altersvorsorge passen. Also erneut zeigt sich in der Krise, und ich finde, gerade in der Krise muss eine Gesellschaft doch zusammenrücken, dass Selbstständige hier von zu vielen Kolleginnen und Kollegen von mir nicht verstanden werden oder ganz aktiv abwertend als Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt werden. Und das macht mich wütend. Und deswegen rede ich mir seit März den Mund fusselig, weil ich das für einen echten Skandal halte. Leider muss man sagen, bisher noch nicht erfolgreich, weil ich eher auf Betonköpfe bei der Koalition stoße.
Selbstständige sind, glaube ich, auch ein bisschen unterrepräsentiert im Bundestag und wahrscheinlich auch in der FDP-Fraktion.
Ich habe die Statistik, um offen zu sein, nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass wir definitiv mehr Unternehmer und Selbstständige haben als andere. Aber ich könnte ja auch ein paar Kollegen nennen, aber sie sind wahrscheinlich auch mit Blick auf die Gesamtbevölkerung bei uns unterrepräsentiert. Sie sind bei uns noch viel besser repräsentiert als in anderen Fraktionen. Aber insgesamt im Deutschen Bundestag zu wenig, das stimmt.
Welche Maßnahmen fehlen denn jetzt konkret für die Solo-Selbstständigen? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel...
In der Krise oder allgemein?
Also erstmal in der Krise, ne? Also der selbstständige Tontechniker oder die selbstständige Schneiderin, die jetzt nicht mehr auf Märkte kann, um da ihre Sachen zu verkaufen. Was brauchen die jetzt deiner Ansicht nach? Und was sind die Maßnahmen, die du insgesamt, also krisenunabhängig, befürworten würdest?
Also in der Krise erstmal das Allermindeste wäre, wenn die Politik behauptet, sie hat die Grundsicherung sozusagen vermögensprüfungsfrei gemacht, dann muss sie ihr Wort halten. Das hat die Koalition gesagt und in Wahrheit hat sie eine Grenze von 60.000 Euro eingezogen. Darüber hinaus wird Vermögen geprüft. Jetzt klingt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, der nicht selber selbstständig ist, 60.000 Euro wie viel. Wenn man aber weiß, dass Selbstständige ganz vielfältig ihre Altersvorsorge organisieren, dann ist 60.000 Euro überhaupt nicht viel. Weißt du, weil wenn du für dein Alter vorsorgst, dann kommst du sehr schnell auf höhere Summen. So, das wäre das Mindeste, dass die Regierung das anpasst. Ich finde aber überhaupt, dieses Verweisen auf Jobcenter ist der falsche Weg. Die Regierung hat ein Rettungspaket aufgebaut, ich habe das eben schon gesagt, dafür standen 50 Milliarden zur Verfügung. Es ist roundabout ein Fünftel nur abgeflossen von diesem Rettungspaket. Das heißt, es ist, die Nutzung ist, da ist Geld im Topf, das nicht genutzt wird, weil man unter anderem, weil man es Selbstständigen verweigert. Warum? Weil man sagt, Selbstständige dürfen nur Betriebskosten absetzen. So, und dahinter steht so ein altes Selbstständigenbild von, die haben ein Ladenlokal, was die dann ganz viel Miete kostet. Die Menschen, die du eben beschrieben hast, die Schneiderin, die vielleicht zu Hause schneidert, der Coach, der sich einmietet, in, nicht dauerhaft, sondern der vor Ort zu seinen Kunden, Kundinnen und Kunden geht, Künstler und ganz viele andere Wissensarbeiter, die, deren Betriebskosten sind sie selbst. Das ist deren Betriebskosten, ist, was sie im Kopf haben. Und da zu sagen, der Unternehmerlohn, der darf aber hier nicht jetzt von den Hilfsmaßnahmen gezahlt werden, also ne, dass man überhaupt den Kühlschrank gefüllt hat und seine Miete auch in der Krise noch zahlen kann, das ist das Kern des Problems. Das müsste man einfach anpassen. Und dazu haben auch die Bundesländer, die Bundesregierung schon aufgefordert, die weigern sich einfach nur. Die CDU hat mittlerweile rhetorisch den Widerstand aufgegeben. Da stellen sich permanent CDU-Politiker in Talkshows. Ich war vor zwei Wochen Sonntag mit Carsten Linnemann in einer. Hat er das wieder gesagt, ja, jetzt müsste man mal das angehen und das muss das Ergebnis des Gipfels mit der Kanzlerin sein. Nix war. Letztens war Helge Braun bei Margret Illner, hat gesagt, ja, das Problem ist erkannt, wir gehen das an. Danach frage ich ihn im Deutschen Bundestag, muss er zugeben, Problem überhaupt nicht gelöst. Also, weißt du, die CDU ist schon eingeknickt rhetorisch, ändert aber nichts, obwohl sie diese Regierung führt. Und die SPD ist dagegen, weil sie eben ganz oft in einer ganz alten Arbeitsmarktwelt denkt. Und das ist der Kernpunkt, den man angehen müsste in der Krise. Generell abseits der Krise, jetzt für Selbstständige, ich finde, die drei wichtigsten Punkte sind erstens Gleichbehandlung in den sozialen Sicherungssystemen bei der Krankenversicherung. Wir haben ganz viele Selbstständige, wenn die in die gesetzliche Krankenversicherung gehen, zahlen die höhere Beiträge als identisch verdienende Angestellte. Das finde ich unfair, das muss man ändern. Zweitens Statusfeststellung. Das ist klingt so technisch. Das ist das, wie Selbstständigkeit in unserem Land definiert wird. Weißt du, du musst durch eine Statusfeststellung, um als Selbstständiger anerkannt zu sein. Die gehört dringend reformiert.
Das ist das Thema Scheinselbstständigkeit, ne?
Genau, das ist das Thema Scheinselbstständigkeit. Ja. Das ist an allen Ecken und Enden, also erstens ist es total mega bürokratisch. Zweitens ist es nicht verlässlich. Weißt du, du hast einmal eine Feststellung und du bist in der Willkür, dass beim nächsten Auftrag die Feststellung schon wieder anders ausfallen kann. Du hast die nicht für ein paar Jahre. Das wäre besser. Zweitens, es macht die deutsche Rentenversicherung. Die deutsche Rentenversicherung ist eine super Behörde, ganz ehrbar, aber die ist ja nicht neutral. Die hat ja ein Interesse daran, dass du dass bei der Prüfung rauskommt, du bist Angestellter und du bist Beitragszahler. Also, da musst du doch einer neutralen Stelle geben. Und drittens und am absurdesten, die Kriterien sind so, dass in Deutschland historisch gewachsen Selbstständigkeit nur festgestellt werden kann, wenn du beweist, dass du nicht angestellt bist. Das heißt, wir haben im Gesetz gar kein positives Bild von Selbstständigkeit. Das ist grotesk. So, also das müssen wir auch, die Grundlage, die Kriterien müssen wir verändern. Wir nennen das ergänzende Positivkriterien. So, das wäre das Zweite. Und das Dritte Wichtigste wäre, ich finde, Wechsel von Erwerbsformen. Da müssen alle Steine aus dem Weg geräumt werden. Also wenn ich zum Beispiel von der Anstellung in die Selbstständigkeit wechsle und ich habe eine Riester-Rente abgeschlossen, dann muss ich die auch weiter gefördert fortsetzen dürfen in meiner Altersvorsorge in der Selbstständigkeit. Weißt du, also dass wir da, jetzt gehört die private Altersvorsorge auch dringend reformiert, aber wenn die Produkte oder die Möglichkeiten, die der Staat den Menschen sozusagen empfiehlt und die er fördert, die müssen, finde ich, in der Förderung allen gleich offen stehen, also auch Selbstständigen. Das ist erstens sonst unfair gegenüber Selbstständigen und zweitens macht die ganzen Wechsel sonst schwierig. Das wären so die drei wichtigsten unmittelbaren Forderungen, finde ich, für Solo-Selbstständige und Freelancer. Und dann müssen wir natürlich darüber reden, wie können wir überhaupt eine Gesellschaft schaffen, wo mehr Menschen Lust haben, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein und das als Option für ihr Leben begreifen. Also welches Wirtschafts- und Unternehmerbild vermitteln wir in der Schule? Wie schaffen wir eine bessere Gründungskultur? Weißt du, das sind dann die Fragen, finde ich, die dann im nächsten Schritt anstehen.
Genau, da kommen wir auch gleich drauf. Ich wollte jetzt nur noch mal eine Sache fragen, und zwar dein Kollege Daniel Bayas von den Grünen, ja. Der hat neulich vorgeschlagen, dass man ja für Selbstständige so ein ähnliches Modell wie für die Künstler machen könnte mit der Künstlersozialkasse. Mhm. Also bei der Künstlersozialkasse ist es so, da meldet man sich an und wenn man in einem künstlerischen Beruf tätig ist, gibt man selber an, wie viel Einkommen man erwartet und dann zahlt man in die gesetzliche Krankenversicherung und in die gesetzliche Rentenversicherung ein, kann das auch jederzeit anpassen und diejenigen, die einem Aufträge erteilen und die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die man anbietet, die zahlen auch was ein. Also die Verlage zum Beispiel, wenn man freier Journalist ist und so weiter. Und ich habe dann gesehen auf Twitter, dass also Katharina Bruns, die ja sehr viel Lobbyarbeit auch für Selbstständige macht, dass die sich über diesen Vorschlag sehr aufgeregt hat. Und das hat mich etwas verwundert, weil eigentlich, finde ich, ist die Künstlersozialkasse ein ganz cooles Modell und auch relativ flexibel und sorgt aber irgendwie auch dafür, dass die Leute sich auch tatsächlich absichern, die sonst vielleicht sagen würden, ach nö, brauche ich nicht und dann möglicherweise hinterher ohne dastehen und dann Probleme bekommen. Also wie findest du dieses Modell Künstlersozialkasse und würdest du sagen, das passt oder das passt nicht und kannst du verstehen, dass Selbstständige das eher ablehnen?
Also ich finde, die Künstlersozialkasse ist extrem kompliziert und hat auch ihre Herausforderungen. Ich verteidige sie immer sehr für die Künstler. Also es gibt immer auch die politische Diskussion, ob man die nicht abschaffen sollte, weil die sehr große Finanzierungsherausforderungen hat und so weiter. Aber ich finde, dass bei Künstlern und Künstler ist ja eine weite Definition, dass die gut funktioniert, alles in allem, und besser ist als die Alternativmodelle. Und deshalb finde ich sie gut. Ich bin noch nicht überzeugt, dass es ein Modell ist, was sich sozusagen für alle Selbstständigen ausrollen lässt. Ich müsste mir mal anschauen, was die Kritik von vielen Selbstständigen wie Katie, die bei dem Thema wirklich sehr großartige Kämpfer sind, sozusagen für Selbstständigkeit, was ich sehr, sehr schätze, ist, ich habe auch Daniels konkreten Vorschlag nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er, weil ich weiß, dass andere Kolleginnen und Kollegen von den Grünen das sehr vertreten, dass das so eine Art Überführung in so eine Einheitskasse sein soll. Davon wäre ich in jedem Fall nicht überzeugt. So, ich glaube, es muss gerade bei Selbstständige entscheiden ganz viele Fragen selbst, die Angestellte nicht entscheiden. Und ich finde, gerade bei Selbstständigen muss es eine große Wahlfreiheit geben, welche Form der Vorsorge du wählen willst. Aber um offen zu sein, müsste ich mir nochmal genauer angucken, was Daniel genau vorgeschlagen hat, was Katie daran kritisiert hat, um es fundiert jetzt bewerten zu können. Mhm. Mein Grundimpuls ist, ich glaube, bei Selbstständigen brauchen wir eine hohe Wahlfreiheit. Also ich finde es voll okay, dass wir zum Beispiel über also wenn wir die ganze Ungleichbehandlung auf der einen Seite abgeschafft hätten, über die ich eben gesprochen habe, dann finde ich es okay, über eine Pflicht zum Beispiel auch zur Altersvorsorge zu reden. Das haben wir auch in der FDP lange diskutiert und ich war sehr dafür. Aber ich glaube, es muss schon die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, in welchem Modell du dich absichern willst. Das ist so ein bisschen meine Grundhaltung.
Ja, ja, ich glaube, also sonst als Selbstständiger kannst du ja aus der Rentenversicherung aussteigen. Zumindest ab einem gewissen Punkt.
Ja, kannst du.
Genau. Und das kann man bei der Künstlersozialkasse eben nicht. Ne? Also da ist es halt immer.
Vielleicht ist das der Punkt.
Das könnte ich mir vorstellen, dass das dann möglicherweise auf Ablehnung stößt.
Ja, genau. Ich schaue mir das mal an.
Ja. Genau. Wir wollten auch noch sprechen, das hast du eben schon angeschnitten. Wie kann man denn eine gründungsfreundlichere Kultur in Deutschland erschaffen? Also das ist wirklich immer das, was ich mich frage, weil also einerseits kann man natürlich sagen, ja, in der Schule könnte man dies und jenes machen, irgendwie Projekte, dass Kinder irgendwie den Kiosk selber bewirtschaften oder Geschäftsideen entwickeln und so weiter. Andererseits kann man ja nicht alles immer nur auf das Bildungssystem abwälzen, sondern wenn man sagt, eine gründungsfreundliche Kultur soll entstehen, da müssen ja alle irgendwie ran. Und da frage ich mich dann immer, was kann die Politik denn eigentlich dafür tun?
Also das ist, finde ich, erstmal schon, was uns Liberale ausmacht, dich und mich, dass wir nicht bei jeder gesellschaftlichen Herausforderung sofort sagen, es kann nur die Politik was machen und sozusagen es gibt für jede Herausforderung, ist die Lösung ein Gesetz. Das ist, finde ich, gut, dass wir da immer so ein bisschen den Blick weiten, weißt du? Also es gibt ein Zerrbild von Liberalismus, das irgendwie da heißt, möglichst wenig Staat sei liberal. Das halte ich für Quatsch. Möglichst viel Freiheit ist liberal. Und das kann Freiheit eingeschränkt werden durch zu weites Staatshandeln, aber es gibt auch Konstellationen, wo es ganz anders ist. Wir haben eben zum Beispiel über Bildungs- und ausreichend gut finanzierte Elementarpädagogik und Schulen und so weiter gesprochen, nur als ein Beispiel unter vielen. Aber ich finde es schon gut, dass wir den Blick weiten und sagen, manchmal gibt es auch gesellschaftliche, kulturelle Fragen, wo jetzt nicht sozusagen das Handeln einer Behörde oder eine gesetzliche Regelung die Antwort ist. Also ich finde, das finde ich gut. Das gesagt, muss man natürlich als Politiker sich erstmal fragen, was kann der Staat tun, was können die Gesetze tun oder wie können wir in die Debatte? Ich glaube, dass das, was wir eben beschrieben haben, schon ein Beitrag wäre, auch auf der kulturellen Ebene, weil es ein bisschen diese Norm der Anstellung durchbrechen würde. Weißt du, das würde, glaube ich, schon einen Unterschied machen. Das wäre Thema 1. Und dann, wenn wir den Blick weiten, ich glaube, wenn wir über Gründung, und das ist ja auch erstmal egal, gründest du eine Selbstständigkeit ohne Angestellte oder gründest du ein Unternehmen, was durchaus das Interesse, das sozusagen das Ziel hat, dass das Geschäftsmodell wächst und du irgendwann auch Leute an Bord holst und Angestellte schaffst, ne? Also bis hin zu sehr wachstumsorientierten Startups, beides ist ja Gründung. Wie förderst du das? Ich glaube, es sind eigentlich immer 3 Ks. Köpfe, Kapital, Kultur, die wir brauchen. Und ich fange mal bei Kapital an. Das ist das am meisten diskutierte, aber da ist auch in der Tat was zu tun. Also ich glaube, es geht, wenn es um wachstumsorientierte Startups geht, dann haben wir ein Riesenproblem mit dem Zugang zu Venture Capital in Deutschland. Und ich glaube, eine der wichtigsten Lösungen wäre, dass wir den Kapitalsammelstellen, die wir in Deutschland haben, zum Beispiel die ganzen privaten Altersvorsorgeeinrichtungen, dass wir denen erlauben, zu sehr kleinen Teilen zum Beispiel auch in Startups zu finanzieren. Also wenn denen rechtlich erlaubt wird, 1% fließt in Gründungsfinanzierung, ist das Risiko beherrschbar, sogar mit großen Chancen versehen. Und gleichzeitig haben wir plötzlich enorm viel Geld frei geschaltet, das eben jetzt immer stärker aus dem Ausland kommt. Das ist im Großen und im Kleinen, finde ich, gut zum Thema Kapital. Ich bin sehr begeistert von dem, was wir in NRW jetzt eingeführt haben. Das nennt sich Gründerstipendium. Früher gab es bei der BA so einen Gründungszuschuss, der funktionierte ähnlich. Und in NRW haben wir das Gründerstipendium eingeführt. Da gibt es 1.000 Euro für ein Jahr pro Monat mit dem Gedanken, damit du dich um die Gründung deiner Geschäftsidee kümmern kannst und dir keine Gedanken machen musst, wie der Kühlschrank gefüllt wird, weißt du? Und vielleicht auch eine kleine Wohnung, so Studentenkaliber. Und das finde ich
gut, weil das, und es geht allein bei der Vergabe, das vergibt so eine Jury, es gibt 1000 mal 1000 pro Jahr im Moment, und die Jury schaut alleine auf die Innovativität der Geschäftsidee, egal ob das, welche Branche das ist, egal auch übrigens, ob das gewinnorientiertes Unternehmertum ist, also Social Entrepreneurs werden genauso gefördert, und das finde ich einen guten Gedanken, den kann man natürlich theoretisch bundesweit ausrollen und auch auf mehr als 1000 Stipendien pro Jahr erweitern, ne? Also das wäre zum Beispiel so ein Gedanke. Kapital. Köpfe, da müssen wir natürlich schon, finde ich, aufs Bildungssystem schauen, weil du hast gesagt, die Schule kann nicht alles lösen, aber ein bisschen was muss sie auch lösen. Und wenn ich mir anschaue, welches und wie mit welchem Unternehmerbild die Menschen in Deutschland die Schule verlassen, dann glaube ich, ist da Luft nach oben. Also es gibt, ich glaube, 13 von 16 Bundesländern, nagel mich nicht fest, könnte auch 14 von 16 oder 12 von 16 sein, aber auf jeden Fall zu viele, wo du die Schule, weiterführende Schule verlassen kannst, ohne je Schulfach Wirtschaft und Entrepreneurship gehabt zu haben. Jetzt muss man Entrepreneurship nicht nur im Schulfach Wirtschaft unterrichten, sondern kann man auch fächerübergreifend machen, aber in jedem Fall verlassen die, ohne Unternehmertum kennengelernt zu haben, möglicherweise die Schule. Schon gar nicht echte Unternehmer, weißt du, dass man mal lokale Unternehmer in die Schule geholt hat, als Role Models oder so.
Oder Unternehmerinnen.
Absolut, absolut, das finde ich recht. Ich habe hier das Gender vergessen, aber es ist mitgedacht. Ich versuche bei dem Thema auch sehr sensibel zu sein, weil ich es für richtig halte, weil ich weiß, welche Machtsprache hat, weißt du, bei der Prägung in den Köpfen. Holen wir Unternehmerinnen und Unternehmer in den Unterricht, holen wir sie auch in die Berufsorientierung. Also wir haben zum Beispiel eine BA, Bundesagentur für Arbeit, die macht flächendeckend in diesem ganzen Land Berufsorientierung an den Schulen. Da könnten wir den gesetzlichen Auftrag ja so konkretisieren, dass die nicht nur angestellte Berufe darstellt, sondern eben auch die Option von Selbstständigkeit und Unternehmertum. Und dass sie vielleicht mit der lokalen dem lokalen Gründerzentrum kooperieren muss und deshalb coole Gründerinnen und Gründer als Role Models mit in das System einbaut. Weißt du, sowas wäre möglich. Das sollten wir in meinen Augen gesetzgeberisch festlegen. So, da sind wir bei Köpfen und damit verbunden ja auch bei der Frage von Kultur. Bei der Kultur kommt natürlich auch noch diese ganze Frage von Kultur der zweiten Chance dazu, ne? Also ist es okay, dass eine unternehmerische Aktivität auch mal scheitert und kriegst du dann gesellschaftlich eher Schulterklopfen oder sagt dir dein Umfeld, Mensch, das war peinlich und ich schäme mich vor, ne? Das ist schon eine Frage, die in Deutschland auch super wichtig ist. Mich hat sehr geprägt, dass ich mal einen Freund von mir, der gegründet hat, gesprochen habe und der gesagt hat, weißt du, was die größte Hürde war? Die größte Hürde war, dass ich meiner Mutter erklären musste, dass ich hier die gut bezahlte Anstellung aufgebe.
Oh ja.
Und die sagte, Junge, was ist denn, wenn es schief geht?
Ja, genau.
Was sollen die Leute sagen? Das war der Satz. Und da steckt ganz viel drin. Weißt du, und das wären so drei Ansatzpunkte bei Köpfe, Kapital, Kultur. Wir könnten über weitere Fragen reden. Einwanderung, warum wird in anderen Ländern so viel stark von First and Second Generation Immigrants gegründet? Also man könnte es breiter machen, aber ich rede schon viel zu lang.
Ja, nee, also du redest nicht zu lang. Das war alles total spannend und richtig. Nee, aber gerade dieses Thema Kultur interessiert mich so. Also weil mir da wirklich nicht klar ist, wie man das geändert bekommt, ne? Also wie man da ein positiveres Bild von Selbstständigkeit zeichnet und auch eben dieses, also erstens, dass Gründen eben nicht immer nur was ist, was irgendwie mit ich mache einen auf dicke Hose zu tun hat, sondern dass es eben auch klein sein kann und dass es dann aber genauso wertvoll ist, weil nämlich jeder Mensch, also jeder, der selbst sich mit einer ganz kleinen Idee, mit einem Etsy-Shop oder mit einem Nagelstudio oder mit was auch immer selbstständig macht, schafft ja schon mal einen Arbeitsplatz mindestens. Klar. Und das ist total anerkennenswert. Und dass viele von diesen Tätigkeiten dann doch noch belächelt werden, das finde ich irgendwie schade. Und ich bin mir aber auch wirklich nicht sicher, wie man dagegen angehen kann und was da irgendwie gut wäre.
Katie Boons
Kernpunkt, die immer sagt, also Gründung ist nicht nur hier Startups mit dem Ziel der Übernahme, sondern Unternehmertum ist erstmal das Wort, etwas zu unternehmen, ein genau. Bedürfnis befriedigen wollen, eine Idee zu haben, was wir, daran sind wir Menschen, das macht uns Menschen ja aus, dass wir uns neue Dinge ausdenken. Weißt du, neue Dienstleistungen oder Produkte, die es vorher so noch gar nicht gab. Daran ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, das ist großartig. Und das muss nicht riesig wachstumsorientiert, weißt du, mit dem Ziel von irgendwie an die Börse zu gehen gar oder so sein, sondern Unternehmertum ist erstmal ganz, ganz im Kern zurückgeführt auf den Wortbegriff. Ich unternehme etwas, ich bringe etwas in die Welt. Und da in der Tat, wenn wir da anfangen, irgendwie abzuschichten und das eine ist irgendwie wertvoll und das andere nicht, dann glaube ich, haben wir schon die Kulturfrage total in den Sand gesetzt.
Ja, wobei, es gibt ja auch so Förderprogramme, so, und wenn man sich dann eben anguckt, was es für Förderung gibt, dann ist es oft so, dass dann tatsächlich der Fokus ist auf IT und Technik und irgendwie Dinge, die von der Uni kommen und so weiter. Und wenn man aber irgendwie sowas Kleines machen will, was vielleicht auch innovativ ist, was jetzt aber nicht unbedingt mit IT oder mit Technik zu tun hat, dann fällt man da schon komplett durchs Raster. Und das ist vielleicht auch was, wo die Politik mal drauf gucken könnte, wie sind eigentlich diese Förderprogramme und was für ein Image vermitteln die eigentlich von Gründung und Selbstständigkeit?
Guck dir mal das Gründerstipendium in NRW an, weil das ist genau den Punkt, haben wir sehr darauf geachtet, Pinkwart hat das natürlich verantwortet, das nicht zu machen. Also ja, sehr großartig. Bewusst zu sagen, die Innovativität der Idee, jetzt kann man sagen, 1000 mal 1000, da können wir noch mehr machen, finde ich total. Vor allem müssen wir es bundesweit mal ausrollen. Aber es wird allein auf die Innovativität der Idee geschaut. Es gibt keine Vorgabe, es muss nicht Digitalisierung, es muss nicht IT, es muss nicht Tech sein und es muss nicht mal, also es, auch die Rechtsform, es kann Social Entrepreneurship sein, wenn es eine innovative Idee ist, die was Neues schafft für unsere Gesellschaft, ob im Kleinen oder im Großen, dann ist es förderfähig und das finde ich einen richtigen Ansatz.
Ja, großartig. Dann müssen wir alle nach NRW gehen, weil da ist es nehmen. Besser.
Nein, das wollte ich so bitte nicht sagen. Ich würde sagen, gute Ideen ausrollen.
Ja. Das hört sich alles super an. Das waren sehr spannende Gedanken von dir. Ich habe noch eine letzte Frage und ich weiß, Gerne. Das ist jetzt gemein, weil ich habe dir die vorher nämlich nicht geschickt. Aber wenn du meinen Podcast mal gehört hast, dann weißt du, dass die kommt und ich glaube, sie ist für dich auch ganz leicht zu beantworten. Wenn du ein Ministerium wählen müsstest in Bund, Land oder ein EU-Kommissariat, welches wäre das und warum?
Ja, das wäre natürlich das Aufstiegs- und Chancenministerium, was ich mir idealerweise zusammenschneiden würde aus Arbeitsmarkt, Bildung, soweit die Ebene, über der wir reden, Bildungsverantwortung hat und möglicherweise Einwanderung und Migration, wenn das die Ebene ist, die das entscheiden darf.
Ja, Chancenministerium, großartig, aber auf Bundesebene würde ich sagen, ne, oder?
Ja, also ich mache gerne hier Bundespolitik und das war einer der Gründe, warum ich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hier so gerne mache, die Rente und nehme ich auch noch gerne dazu, wenn ich darf, ist, weil ich finde, das ist so breit. Das geht ja in alle, was haben wir heute, über welche Themen, welche ganz grundlegenden gesellschaftlichen Fragen haben wir heute gesprochen? Also wo spielt das alles rein? Und das finde ich so großartig, weil wir Menschen eben nicht auf der Couch zu Persönlichkeiten reifen, sondern weil wir tätige Wesen sind. Deshalb ist, glaube ich, ist Arbeitsmarkt so ein Querschnittsthema. Und wenn man es dann breit definiert, dann kann man da ganz viel machen für Lebenschancen, mit Dahrendorf gesprochen.
Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg im Bundestag und ja.
Bis bald. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Bemsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung dalässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.